Düb, dübli, dübdili, düb. Psalm 54. Ja. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Maskil von David. Als die Sephiter kamen und zu Saul sprachen, hält sich nicht der David bei uns verborgen? Also kurzes Feedback, also kurzer Rückblick. Die Geschichte hier mit den Sephitern und so weiter steht im 1. Samuel 24 bis 26. Will ich jetzt aber nicht lesen. Aber die Situation ist kurz nach dem, was wir in Psalm 52 gelesen haben. Ne, als David ist immer noch auf der Flucht vor König Saul, rennt echt um sein Leben. Ist berufen als König, ist erwählt von Gott und trotzdem muss er echt ja, durch die Kacke. Ne. Ist leid an Hunger, leid an Durst, leid an Kälte. Ist unterwegs gerade mit 400 Männern, ne, seine, die mal Helden werden wollen, aber die jetzt momentan noch der Abschaum der Welt sind, wenn du so willst. Ne. Der letzte Rest, den echt niemand will. So, und so schnell verändert sich ein Mensch nicht. Ne. So, das sind zum Teil mit gottlosen Männern. Ne. Und das halt David und in einem anderen Psalm beschreibt er, wie er sehr sich nach den Tempel sehnt. Ne? Nach Jerusalem sehnt. Wie sehr er sich danach sehnt würde, zu Hause zu sein. So, das ist ja echt alleine. Ne? Und das ist eine echt schwere Zeit. Ich glaube nicht, dass David das immer verstanden hat, warum er durch diese Zeit geht. Ne? Warum es so hart ist. Warum er auf alles verzichten muss, obwohl doch Gott Segen versprochen hat. Ne? So. Aber wir wissen, wie das ausgeht, ne? Diese Wüstenwanderung. Am Ende hat Gott einen starken König gebaut. Ne? Ein Mann, der fähig ist, ein Volk in Gottes Namen zu führen und zu Gottes Ehre zu führen. Warum? Weil David hier in dieser Wüstenwanderung gelernt hat, wirklich in allem Gott zu vertrauen. Ne? Wirklich alles durchzumachen. Wir wissen, er hatte schon immer ein Herz für Gott. Guck dir den kleinen David an, wie er vor Goliath steht und sagt, naja, wenn Gott will, dann besiege ich den. Ne? Aber trotzdem hatte David noch Issues in seiner Persönlichkeit. Ne? Und die wurden hier gemeißelt. So, genauso wie wir durch unsere Zeiten gehen, durch Zeiten der Prüfung, durch Zeiten des Verlustes, durch Zeiten von Anstrengungen, durch Zeiten von Angst und Frust oder Zorn und Wut, so einfach durch Zeiten, wo wir gemeißelt werden. Damit wir am Ende der Mensch sind, den Gott benutzen kann für das, was noch kommt. Ne? Weißt du, David wird hier beziehungsfähig gemacht. Ne? Und so macht Gott das auch mit uns. Ich meine, manche von uns sind vereinzelt, haben von Natur aus dieses Herz für Gott. Ne? Gott zu suchen, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, ihm nachzufolgen, über ihn nachzudenken, die das lieben. Aber was wir trotzdem alle lernen müssen, ist halt, das in der Gemeinschaft zu tun. Ne? Fähig zu sein, andere Menschen mitzutragen. Nicht nur uns, sondern auch andere mitzutragen. Und das braucht ein guter König, ein guter Leiter. Ne? So nicht nur an sich zu denken, für sich gut zu leben mit Gott, sondern für viele das tun zu können. Und da braucht es eine Menge Platz im Herzen, ne? Und im Kopf. So, und auch hier geht David jetzt noch durch und wir lesen erstmal den Psalm, als die Sephiter kamen und zu Saul sprachen, hält sich nicht David bei uns verborgen? O Gott, rette mich durch deinen Namen und schaffe mir Recht durch deine Macht. O Gott, erhöre mein Gebet, achte auf das Reden meines Mundes. Denn Fremde haben sich gegen mich erhoben und Gewalttätige trachten mir nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten. Vertilge sie nach deiner Treue. Ich will dir opfern aus freiem Trieb. Deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut. denn er hat mich errettet aus aller Not, und mein Auge sieht seine Lust an meinen Feinden. Blablabla. Okay. David hat es geschafft und ist entflohen. Mal wieder vor Saul und aber Sauls Hass und Sauls böser Geist, der findet einfach keine Ruhe. Sauls Verfolgungsangst wird immer größer. Jetzt hast du sogar schon Jonathan, seinen Sohn. Ne? Weil Jonathan erkannt hat so, nee, Gott hat David als König gesalbt, also wird David auch König werden. Ja, er sagt dann hier, während David den Psalm schreibt in der Zeit, sagte zu David, hey David, du wirst König sein und ich werde an zweiter Stelle nach dir sein. Was bedeutet, eigentlich wäre Jonathan König, ne? Bei Saul König ist sein Vater Sohn, aber Jonathan sagt hier zu David, David, ich weiß, dass du der Gesalbte bist und nicht ich. Von daher ordne ich mich unter und trete mein Amt ab. Ne? Saul konnte das nicht, weil Saul hat nur an sich gedacht. Saul war zwar gläubig und hat ein Glaubensleben, aber Saul hatte immer nur auf seine Kraft vertraut. Ne? Auf seine Weisheit, auf seine Erkenntnis. Er konnte nie warten, hatte keine Geduld auf Gott. Ne? Saul war so ein Typ, der hat es selber in die Hand genommen und hat zu den Leuten gesagt, was sie machen sollen, anstatt ruhig zu sein und zu warten, bis Gott redet. Ein schlechter Leiter. Ne? Saul war jemand, der seine Herde getrieben hat. David war jemand, der seine Herde geführt hat. Das ist ein Riesenunterschied. Ne? Und so ist David hier gerade in der Lage, dass er David ist gerade in der Wüste und jemand kommt zu ihm und sagt, hey, die Philister sind, haben die Stadt Kelja eingenommen, ne? So ein, und die wollen, sind gerade dabei, die Tents plündern. Ne? Und David und seine 400 Männer so ein, sitzen da auf der Flucht so ein, und David sagt, das will ich nicht, so das kann nicht sein, so ein, dass der Feind Land einnimmt und Gottes Volk ausraubt und ermordet. Ne? Und David geht zum Herrn und fragt ihn, ist es dein Wille, dass wir dorthin gehen und die Philister schlagen? Ne? Und Gott spricht zu ihm, ja, geh und schlag die Philister. Errette Kelja. Ne? Und David geht raus aus seinem Zelt, steht da, und dann kommt er zu seinem Männer und sagt zu Männer, los, wir haben einen Auftrag. So, wir müssen Kelja befreien. Ne? Und die Männer haben Angst, weil die Philister in der Überzahl sind und das sind nur 400 Leute. 401, ne? So, und David macht da was echt Krasses, so, weil David, obwohl er schon das Ja von Gott hat und den Auftrag somit und den Befehl von Gott, Kelja einzunehmen, sieht er die Furcht von den Leuten, die er führt, und er geht nochmal ins Zelt zurück, geht nochmal ins Gebet und sagt nochmal zu Gott, Gott, du siehst meine Männer so, sollen wir wirklich losziehen jetzt? Ne? Und Gott sagt zum zweiten Mal, ja, ich habe es euch in eure Hand gegeben, geht. Und auf einmal, die Männer sehen das, die Männer hören das zweite Ja und die Männer folgen. Ja. Weißt du, ein gutes Vorbild zu sein, ist was echt Wichtiges, das müssen wir alle lernen. Ob es nur in der Gemeinde ist, wo wir Vorbilder sind, oder ob es auf Arbeit ist, oder in der Familie, oder bei Freunden, ist egal. Aber das ist das, wozu wir berufen sind. Wir sollen ein Vorbild sein. Ja. Nicht ich berufe mich zum Vorbild, weil es klappt nicht, sondern Gott hat mich berufen, Vorbild zu sein. So, und David ist hier und er nimmt sich die Angst von seinen Leuten zu Herzen, so, aber sie sehen halt, Gott redet, so, und sie folgen ihm nach, sie nehmen Kelja ein, also jedenfalls die Philister, schlagen sie alle, und in Kelja sind die Leute so begeistert, dass David nochmal 200 Männer von der Stadt dazu kriegt, Kämpfer. Die sagen, hey, wir schließen uns dich an, das ist der Wahnsinn. Jetzt hat David schon 600 Männer. Und David sitzt gerade in Kelja, die war, hat eine große Festung, eine große Mauer, ein Riesentor, schwer einzunehmen, und feiern da ein bisschen, und diese Väter kommen und tragen das Saul zu. Ne? Hey, der David ist da. Los, jetzt ist deine Chance. Und Saul sagt auch, das ist meine Chance, weil jetzt hat David sich selbst in die Falle gesetzt. Wir können ihn umringen und er kommt nicht mehr raus. Jetzt kann man endlich niedermetzeln und ich habe endlich meine Ruhe. Und der Fluch ist weg, ne, dass er König wird an meiner Stadt. Aber jemand kommt zu David und das ist Jonathan. Nee, doch. Wie hieß nochmal der Sohn von Saul? Jonathan, ja. Weißt du, da kommt der Sohn selber von Saul, ne, und sagt und warnt David und sagt so, hey, pass auf, mein Vater kommt, und will dich umbringen. Und David rennt nicht weg, sondern David stellt sich wieder sein Problem, indem er zu Gott geht. Und sagt, Herr, wird Saul uns hier einnehmen? Und Gott sagt, ja, wird er. Also wird er hierher kommen, um uns zu töten? Und die zweite Frage war, und wird die Stadt hier uns verraten und uns übergeben in seine Hand? Ne? Und Gott sagt ein zweites Mal zu ihm, ja, Kirja wird euch übergeben. An König Saul. Doch das wieder krass, dass David ein Mann ist, der sagt, okay, Gott richtet und Gott rächt. Und er verlässt die Stadt und geht in die Wüste. Um sich dort zu verstecken. Und versteckt sich auf dem Berg. Und diese Viecher kommen zu Saul und sagen, hey Saul, jetzt ist er bei uns hier. Und Saul kommt mit seinen Truppen. Hier ist der große Berg. David auf der einen Seite vom Berg. Saul mit seiner Mannschaft auf der Seite. Ne? Und die rennen im Kreis. Und jagen sich. Also der eine rennt weg, der andere jagt. Ne? Und irgendwann kommt Saul auf die kluge Idee, okay, ich teile jetzt meine Armee und wir umkreisen ihn. Und dann treffen wir uns in der Mitte. Und auch da kommt wieder Gott ins Spiel und warnt David. Und sagt, fürchte dich nicht, ich greife ein. Und was ist passiert? Ein Bote kommt zu Saul und sagt, oh, die Philister sind im Land und sind gerade dabei, unser Zeug zu plündern. Und und Saul packt seine Männer wieder zusammen und zieht wieder weg. Und David ist sicher und kommt in ein sicheres Gebiet in der Wüste. Und dort versteckt er sich in so Höhlen und Klüften. Das ist König David. Also wieder eine Zeit der Angst und auf der Flucht. Und es ist wirklich weise in solchen Zeiten, wo man gejagt wird, wo man, oder wie in dem Fall hier, wo David sogar verraten wird, ne, von den Menschen, denen er gerade Gutes getan hat, ne, wo er sich und seine Männer fast geopfert hätte, ne, wo er gestorben wäre, um sie zu retten, und trotzdem hätten sie ihn übergeben, aus Furcht, ne, oder wo er verraten wird von irgendwelchen Leuten, die gegen ihn gesinnt sind und gegen Gottes Willen, ne. So diese Fremden, diese Gottlosen, von denen er spricht im Psalm. Was in den Zeiten, wo du Angst hast, und ich bin mir sehr sicher, dass David oft geweint hat, oft in Furcht und Zittern in der Nacht da lag, was er sich oft gefürchtet hatte. Wie wird das passieren? Was wird als nächstes kommen? Werden wir das schaffen? Werde ich das überleben? Ja. Und trotzdem ist es ein Mann, der in den richtigen Momenten geflüchtet ist. Ja. Sich zurückgezogen hat an einen ruhigen Ort. Und in Zeiten bei mir, wenn ich am Durchdrehen bin, wenn ich einfach nicht mehr kann und merke, ich drehe mich nur um mich selbst und meinen Gedanken, dann ist es ganz gut einfach, sich zurückzuziehen an einen anderen Ort, wo Ruhe ist. Zur Ruhe zu kommen und einfach vor Gott zu kommen, ihn anzusprechen, ihn zu suchen und ihn zu fragen, auf ihn zu warten. Man kommt verändert wieder zurück. Ne? Da ist Gott, der antwortet, wenn es dunkel ist. Und Gott ist auch da im Tal des Todes. Ne? Gott ist da in der Höhe, aber am lautesten ist er dort, wo wir am zerbersten sind. Ne? Warum? Weil wir Menschen leider Gott am meisten suchen, wenn es uns schlecht geht und wir was brauchen. Ne? Also lasst uns mal durch den Psalm gehen. Vers 3. O Gott, rette mich durch deinen Namen. Schaffe mir Recht durch deine Macht. Rette mich durch deinen Namen. Und es ist interessant, weil wenn man drüber nachdenkt, was bedeutet das? Rette mich durch deinen Namen. Also nicht, dass wir beten ja auch im Namen Jesu Christi, ne, sollen wir beten. Aber nur weil ich jetzt sage, du bist geheilt im Namen Jesu Christi, heißt nicht, dass derjenige geheilt wird. obwohl ich in seinem Namen bete. So. Aber was es bedeutet hier ist, dass David im Endeffekt sagt, Gott rette du mich. Deine Person soll mich retten. Der Name steht immer für den, der hinter dem Namen steht. So wie es mir keine Hilfe ist, wenn ich sage, hey, komm mal her. Komm mal her. Ne? Macht keinen Sinn, wenn ich auch sage, hey David, komm mal her. So, dann habe ich einen Namen und der kommt. Ne? Und so sagt doch David hier, hey, ich rufe dich an, Herr. So, ne? Ich rufe zu dir, zu Elohim, ne? Zu Jahwe, so, zu dem Chef von Himmel und Erde. Du alleine sollst mir meine Rettung sein. Also komm und rette mich. Und das ist wichtig, weil viele suchen ihre Rettung ganz schnell woanders, weil es scheint die schnellere und einfache Lösung. Ne? Du hast irgendwelche Sorgen, dann gehst du zum Nachbarn oder dir fehlt Geld, also gehst du zu der Stelle, wo du am schnellsten Geld kriegst, deine Eltern oder was auch immer. Ne? Du hast Probleme mit jemandem und mit der Ehe und gehst zu einer Eheberatung. Ne? Da ist jemand, der dir was vorkotzt. Und du brauchst nur noch aufsaugen und einsammeln und hast eine Lösung, die, wenn du Glück hast, funktioniert. Ne? Du hast Probleme mit Ängsten und mit Süchten und du gehst zum Psychiater oder zum Sozialarbeiter. Ne? Warum ist die schnellste Lösung? Da ist jemand, der dir schnell was gibt, so Fast Food, und du hast erstmal was. Ne? Aber es ist keine Langzeitlösung. Ne? Ich sag nicht, dass das alles schlecht ist. Aber der gottesfürchtige Mensch, der sucht zuerst seine Lösung bei Gott. So wie hier als Weizer, schaffe du mir Recht durch deine Macht. Ne? Jesus hat gesagt, Brüder und Schwestern unter euch, ihr sollt nicht vor Gericht gehen. Wenn ihr ein Problem habt, klärt das selber in der Gemeinde. Ne? Das zählt auch heute noch. Weil wenn du überlegst, Gott sagt an anderer Stelle durch Paulus, Gott hat die Regierung eingesetzt. Ne? So, das heißt, wenn ich mit menschlicher Macht meine Probleme lösen möchte, muss ich zur ersten Instanz. Ne? Wenn ich da schuldig gesprochen werde, dann sage ich, okay, muss ich zur zweiten Instanz. Ne? Da wird der andere schuldig gesprochen, der geht zur dritten Instanz, bis du irgendwann zur höchsten Instanz kommst, damit dein Fall geklärt wird. Ne? Und selbst da ist die Frage, ist es im Endeffekt dann die gerechte Entscheidung oder nicht? Ne? Aber David hat es kapiert hier, warum denn nicht clever sein und gleich zur allerhöchsten Instanz gehen, nämlich zu Gott, ne? Zu dem im Endeffekt jeder kommt. So. Weißt du, er wird recht sprechen, weil er hat wirklich Macht. Und das ist eben das Schöne, ich brauche mich nicht zu fürchten vor Korruption oder vor falscher Rede über mich oder vor Steine, die mir Leute in den Weg stellen wollen, die mir der Feind in den Weg stellt vielleicht, oder Lügen, die er in fremde Herzen streut, um Verwirrung zu stiften. Ich brauche mich davor nicht zu fürchten als gottesfürchtiger Mensch, weil ich bin gleich bei der allerhöchsten Instanz und ich weiß, er ist auf meiner Seite. So, ne? Und er wird gerecht richten. Und wenn ich nicht schuldig bin, dann wird das alles ein gutes Ende haben für mich. Ne? Das war das Einzige, was David hatte. Das einzig Positive. Er ist wirklich immer zur höchsten Instanz gegangen und da kam auch Hilfe, die wirklich was verändert hat. Du merkst es ja selbst, so wenn du durch schwere Zeiten gehst, wenn du nicht zur höchsten Instanz gehst, zum Schöpfer selber und dort Lösung und Antwort und Trost suchst und Leitung, sondern du es auf deinem Weg probierst, dann sitzt du nur auf deiner Couch, kaust dich ein wie ein Mädchen und bejammerst dich selbst. Du kommst nicht raus, sondern drehst dich um deine Traurigkeit, deine Gedanken, deinen Verlust und deinen Zorn oder deine Wut, deine Sorgen und deine Ängste und du drehst dich drumherum und es wird immer deprimierter und immer schlimmer. Ne? Aber es gibt einen Weg daraus und der ist ganz einfach. Geh zum Allerhöchsten. Geh zu Gott selber und warte da geduldig vor seinem Thron der Gnade. Und da wird eine Antwort kommen und da wird Trost kommen und da wird Rettung kommen. Ja. Da kommt Hoffnung zurück und Freude. Und guck dir das an, David geht durch so eine harte Zeit, aber liest dir den Psalm durch. Hier ist nur Hoffnung und Glaube drin. Nur Lobpreis und Ehre. Weil er weiß, Gott, du schenkst Sieg. So ist es schon immer gewesen und so wird es auch weiter bleiben, weil ich auf dich vertraue. Das ist die Lösung von jedem Problem, das wir Menschen jemals haben können in unserer Lebenszeit hier. Gott. Und es hört sich so einfach an und wir alle wissen, wie schwer es manchmal ist. Aber trotzdem bleibt so. Vers 4. O Gott, erhöre mein Gebet und achte auf die Reden meines Mundes. Vater, gib mir nicht das Gefühl, dass ich allein bin, sondern erhöre mich. So gib eine Antwort. Sei laut, sei klar. Du kennst mich doch. Ich habe das Gefühl, ich muss hier alleine durch und ich kämpfe jeden Tag aufs Neue, aber ich habe keine Kraft mehr. Hör mich. Ich rede jetzt zu dir, also erhöre du mich. Denn den Fremde haben sich gegen mich erhoben und gewalttätige trachten nach dem Leben. Sie haben Gott nicht vor Augen. Und die Fremden hier sind abgefallene Israeliten oder Israeliten, diese Sephiter, die keinen lebendigen Glauben haben, so wie Saul. Die im Endeffekt, obwohl sie einen Anschein von Gottesfurcht haben, einen Namen von Gottesfurcht und einen Gottesdienst, trotzdem gottlose Menschen sind, weil ihre höchste Instanz ist nicht Gott. Der Punkt, wo sie Hilfe suchen, ist nicht Gott. Der Punkt, wo sie Weisheit suchen, ist nicht Gott. Sondern höchstens maximal die Religion, alles, was mit Gott zu tun hat. Aber es geht nicht weiter. David dagegen hat eine lebendige Beziehung zu seinem Schöpfer und er weiß, dort ist Macht und Kraft. Herr, die haben dich nicht vor Augen. Und gucke, mich feinden sie an, obwohl ich immer beständig vor dir bin. Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Ich mag das so, weil wenn du dir vorstellst, da sind diese 400 Mann, wo auch ich mich reinzähle, diese abgefragten Menschen, die es einfach nicht gepackt haben im Leben, ne? Die alle abgeschrieben haben, aber die sind mittendrin und die singen den Psalm hier mit dann, ne? Die sind genauso in Furcht und im Elend wie David. Wenn Saul sie erreicht, sind sie auch tot, ne? Es geht ja nicht nur um David seinen Kopf, sondern um jeden, der ihn anhängt. Saul wollte seinen Sohn umbringen. Jonathan, weil sein Herz zu David ist, steht, ne? Weißt du noch, die sind in beständiger Furcht in der Zeit, müssen verzichten. Weißt du, aber trotzdem beobachten sie David, so wie wir Jesus beobachten, wie er durch sein Leben gegangen ist und in unserem Leben ruft. Und sie beobachten das Tag für Tag, für Situation, Kampf für Kampf. Sehen sie diesen Mann, der genauso viel Angst hat wie sie, aber der da zu einem lebendigen Gott geht und wieder rauskommt, strahlend und sagt, hey, los geht's. Oder rauskommt und sagt, nee, wartet noch. Ist jetzt noch nicht dran, Saul zu töten. Was in jeder Situation ist er das Vorbild für sie von einem lebendigen Gottesdienst, von einer persönlichen Beziehung. Und sie lernen dazu, so wie David dazu lernt. Von daher, mach deinen Lobpreis laut, mach deinen Psalm laut. Mach deine Gebete laut, mach dich laut. Egal wo, ob in der Gemeinde oder außerhalb, aber werde laut, sei ein Vorbild und ein Zeugnis und die Leute werden anhand von deiner Beziehung zu Gott verstehen, wer er wirklich ist. Die werden deine Siege sehen, aber die werden auch die Gnade in deinen Niederlagen sehen. Die werden deine Hoffnung sehen und den Glauben, wo alle Angst haben und durchdrehen. So deine Beständigkeit und dein Fundament. Da, wo ihr Haus schon anfängt zu wackeln, weil sie auf Sand bauen, da sehen sie dein Leben an und sehen deine Beständigkeit. Das ist das wahre Zeugnis. David hat es gemacht, und da sind Helden hervorgekommen. Männer Gottes, über die Lieder gesungen wurde, die Tausende erschlagen haben, ach, wisst nicht mehr die ganzen Geschichten. Lies nochmal 1. Samuel, da steht's, oder zweiten. Ne? Die krasse Sachen getan haben und die Menschen haben erzählt davon, wie Gott sie benutzt hat. Ne? Und hier ist er jetzt in seiner Situation, die sich nicht geändert hat. Nichts vom Physischen um ihn drumherum hat sich gerade geändert und trotzdem sitzt er da, der Psalmist, und er fängt an, Gott zu loben und zu sagen, siehe, Gott ist mein Helfer. Er sagt hier nicht, Gott hat mir gerade geholfen, sondern Gott ist mein Helfer. Gott hat mir immer geholfen, Gott wird mir auch immer helfen. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. So wie es damals vor Goliath gesagt hat, oder vom König. Ich habe gegen Bären gekämpft und ich habe gegen Löwen gekämpft, um meine Schafe zu schützen. Mit bloßen Händen. Ich habe mir einfach gesagt, so, naja, wenn Gott will, dass ich sterbe, sterbe ich. Und wenn er will, dass ich lebe, dann lebe ich. Ne? Und so werde ich auch Goliath entgegentreten, vor dem sich alle fürchten. Für mich ist es ein kleiner Riese, weil ich sehe einen großen Gott. Bei Saul war es umgedreht. Und so ist auch hier, und er sagt, Herr, ich weiß, wer du bist. Ich habe dich kennengelernt. So oft schon. Und auch in den nächsten Situationen weiß ich, du wirst genauso handeln, genauso da sein, der gleiche sein. Wir brauchen das. Auch Jesus ruft uns das durch seinen Geist jeden Tag aufs Neue zu. Immer wieder mit einer leisen Stimme, die kaum wahrnehmbar ist und doch hörbar. Ich helfe dir. Du schaffst das. Halte durch, vertrau mir. Weißt du, tu das. Und wenn es nur durch einen Vers ist von einer Schwester, durch WhatsApp oder durch ein Gebet hier im Gottesdienst, oder durch irgendwas anderes, durch was Gott redet, aber Gott ruft den ganzen Tag zu uns und sagt, ich helfe dir. Ich bin bei dir und ich segne dich. Bleib du nur bei mir und baue an dem, was du bauen sollst. Der Herr ist es, der mein Leben erhält. Und so ist es auch bei uns. Du hast es bei Jesus immer wieder betrachten können. Niemand hat es geschafft, ihn umzubringen. Bis zu dem Punkt, wo er gesagt hat, Jungs, steckt die Waffen weg. Ihr auch, ich komme mit. Und er hat sich nicht gewehrt und ist zur Schlachtbank gegangen, stumm, wie ein Lamm. Ne? Weißt du, Gott weiß, wann wir sterben und wann nicht. Und selbst wenn die Leute kommen irgendwann mit Steinen und Unsteinigen, weil wir Jesus nachfolgen, wenn Gott will, dann stehen wir auf wie Paulus und predigen weiter. Ja. Das ist total egal. Dann werden wir Gift trinken, wenn uns jemand vergiftet, weil er es böse meint, und dann werden wir rülpsen und sagen, lecker, danke, kann ich noch ein Glas. Ja. Und wenn Gott will, dass wir sterben, dann sterben wir. Dann ist unsere Zeit zu Ende und wir sind im Himmel. Weißt du, unser Kampf ist gegen das Geistliche, gegen das dunkle Böse, ne? Gegen das Unsichtbare. Es ist schwer loszulassen, aber durch Jesus lernen wir, unseren Blick zu lösen und auf dieses, wie wir es vorhin gesungen haben, dieses Unvergängliche zu sehen, auf das, was wirklich ist. Ne? Und unsere Sorgen und unsere Problemchen werden auf einmal klein und unscheinbar. Gott erhält unser Leben, auch wenn wir uns so vorkommen, als ob wir vegetieren. Vers 7. Er wird meinen Feinden ihre Bosheit vergelten. Verdilge sie nach deiner Treue. Und auch das finde ich wunderbar. Und auch das ist eine Lehre, die Jesu gelehrt hat. Räche dich nicht. Lass Gott den Zorn. Und du lern lieber die Liebe und die Gnade. Lerne zu vergeben und milde zu sein und gütig. Und wenn dir jemand einen Mantel klaut, gut, dann gib ihm auch sein Hemd, das Hemd, damit du ihn beschämst. Wenn dich jemand an eine Backe schlägt, dann heul nicht rum oder schlag nicht zurück, sondern zeige deine Autorität und deine Kraft in mir, und sage, okay, bitte, dann schlag mich nochmal auf der anderen Seite und ich werde dir von Jesus erzählen. Wenn jemand dich zwingt, eine Meile zu gehen, sagt so, hey, du musst jetzt meinen Job übernehmen, war damals so, die Römer hatten das Recht, eine Meile von jedem Bürger einfach so zu fordern. Hey, du kommst jetzt mit und machst die Arbeit und trägst das. Punkt. Und der Bürger musste eine Meile gehen, auch mehr musst du nicht. Und da sagt Jesus, hey, dann geh zwei, da hast du noch eine Meile mehr zum Erzählen. Ne? Versuch nicht, dich zu erretten hier und versuch nicht, dich zu halten, sondern versuch loszulassen von deinem Leben. Und du wirst ein Leben erfahren, das voll ist mit mir. Es geht nicht darum, dass du dich rettest oder dass du groß wirst, sondern gib einfach ein Zeugnis dass ich errette und dass ich groß bin. So wie David dann gesagt hat, Paulus, wie wir es letztens im Korinther gelesen haben, diese ganzen Nöte, die er als Schwachheit bezeichnet, wo die Menschen ihn gesehen haben, haben gesagt, ich sehe nicht Gottes Größe bei dir gerade. Ey, guck mal, du kannst dich noch nicht mal selbst retten. Guck mal, du läufst rum wie ein Assi. Du hast Hunger. Na, wo ist denn Gott, der dir das Essen gibt? Ich denke, tägliches Brot gib uns heute. Na, wo warst du denn gestern? Ne? Wo er sagt, ja, ich bin schwach in ihren Augen. Klar. Aber trotzdem, Jesus hat seine Kraft bewiesen und viele sind zum Glauben gekommen. weil Paulus nicht da saß und sich selbst retten wollte und okay, dann suche ich mir jetzt einen Job bei McDonald's, damit ich heute einen Hamburger habe. So ein David hat gesagt, gut, ich hungere dann. Oder ja, dann friere ich halt. Okay, dann sitze ich im Gefängnis. Ist egal. Ich konzentriere mich dann lieber auf die anderen und die werden erkennen, dass Jesus viel mächtiger ist. So ist es mit uns. Verlier dein Leben und du wirst das Leben gewinnen. So wie David hier. Ich meine, er könnte König sein. Er bräuchte nur Saul umbringen und er kriegt drei Chancen. Auch das ist Prüfung und Versuchung zur gleichen Zeit. Der ganze Stress, dieses ganze harte Leben und diese ganze Zeit, wo er wahrscheinlich tausend Tode gestorben ist, innerlich, ne? Ich glaube, für ihn war es trotzdem auch eine Versuchung. Ich glaube nicht, dass es so einfach war für ihn, dass er da sitzt, Saul ist am Kacken und er sitzt da und dann noch seine 400 oder 600 Männer hinter ihm, die sagen, ja, tu's, tu's, das ist von Gott, tu's, Sohn, ne? Ich glaube, David war da und hat mit sich gerungen, da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass du da saß und sagst, nee, kann ich nicht wegen Gott. Der hätte Saul umbringen können, dann wären die 601 Leute da rausgekommen und David hätte gesagt, hör, euer König ist hier. Und die Leute hätten gejubelt, weil Saul hat tausend erschlagen und war ein schlechter König. Und ein ungerechter, harter König. Und David hat 10.000 erschlagen und er war ein Mann des Volkes, alle haben ihn geliebt. Die hätten gefeiert, eine Party gemacht. Sogar Jonathan hätte eine Party gemacht und gesagt, nee, nee, ich will kein König sein. Ja, mein Freund ist König. Da hätte es auch keinen Ärger gegeben. Und David wusste das alles, aber er hat sein Leben verloren. Und er hat Leben bekommen. Und ist heute noch für uns ein Zeugnis. Ja. Und das hat uns Jesus auch vorgelebt. Und das ist es, worum es sich dreht, so hier auf Erden, für uns, im Privaten. Räch dich nicht selbst, versuch nicht selbst dein Glück schneller zu kriegen. David wusste das. Und dreimal hat er sich überrungen, aber hat nicht seinen Willen getan, sondern den Willen Gottes. Er hat gesagt, nein, das ist der Gesalbte immer noch. Und Gott wird ihn zur Strecke bringen und dann fängt meine Zeit an. Also versuch nicht deine Probleme zu bekämpfen, sie loszuwerden, sondern versuch damit klarzukommen und das zu akzeptieren und zu gucken, okay, ich sitze jetzt hier in der Kacke, aber Gott hat einen guten Grund dafür. Herr, was ist der Grund dafür? Lass mich ein Zeugnis sein, auch hier in dem Elend. Und Gott wird den Feinden ihre Bosheit vergelten. Vertilge sie nach deiner Treue. Ich will dir opfern aus freiem Trieb. Deinen Namen, o Herr, will ich loben, denn er ist gut. Das, was wir im Neuen Testament finden, dieses freiwilligen Opfer, einen freiwilligen Geber, hat Gott lieb. Ja, ne? Er will nicht unseren Zehnten. Der will auch nicht unsere Kirchensteuer und der will auch nicht unsere Werke, so dass wir sagen, so wie in der christlichen Schule, Familie Spieler, sie müssen 30 Stunden im Jahr hier abarbeiten, ne? Weil das ist dann Pflicht und ich muss. Und ich bin dann genervt, okay, jetzt habe ich noch 5 Stunden, wo ich irgendwas finden muss, damit ich meine 30 Stunden voll kriege, ne? Weißt du, aber Gott will das nicht. Für ihn ist die Gemeinde und sein Dienst kein Konzern, kein Betrieb, keine Wirtschaft oder sonst irgendwas. Ja. Sondern David ist hier und er sagt, Gott, ich lebe mit dir, ich sehe deine Rettung, ich sehe deinen Schutz, ich sehe deine Fürsorge, ich sehe die Wunder, ich sehe dein Herz für mich. Ich will nicht anders, ich muss mich opfern, ich kann mich opfern, ich werde mich opfern. Ja. Und egal, wohin du mich berufst, ich werde dahin gehen. Und wenn du sagst, geh da und töte die 10.000 Philister als Einzelner, dann tue ich's. Ich opfere mich gerne. Das ist für mich kein Opfer, sondern es ist einfach, es muss so sein, sonst explodiere ich. Ja. So ist es auch mit dem Dienst in der Gemeinde, denke ich. Der Heilige Geist gibt uns ein Verlangen danach und je mehr wir wachsen, desto mehr wollen wir dienen und wir wollen einfach mehr und was tun und wir strecken uns aus nach den Gaben und sagen, Gott, gib mir und ich will irgendwas geben. Ne? Man ist nicht mehr zufrieden, nur für sich zu beten, sondern es kratzt und es wurmt und man will einfach für mehr Menschen ein Segen sein. Ja? Auch wenn es im Verborgenen ist. Das ist ein wohlgefälliges Opfer für Gott. Das ist wahre Reichtum, wahre Liebe. Ich will dir opfern aus freiem Trieb. Deinen Namen, o Herr, den will ich loben. Denn er ist so gut. Denn er hat mich errettet aus aller Not. Und meine Augen sieht seine Lust an meinen Feinden. David erinnert sich wieder. Und er sagt, und er sieht die großen Taten, die Gott in seinem Leben schon getan hat. Auch die kleinen Sachen, wo Gott sich lebendig bewiesen hat, dass er da ist und für ihn ist. Und er sieht, ja, auch in der Situation wird es ein Ende geben. Ja. Ich werde nicht ewig in der Wüste mit den Leuten abhängen müssen. Ja. Sondern irgendwann werde ich auch wieder meinen privaten Bereich haben, wo ich meine Ruhe habe. Und Gott hat so gemacht. Meine Augen sieht seine Lust an meinen Feinden. Und auf einmal sind die Feinde nicht mehr das Problem. Sondern auf einmal ist diese Anfechtung eine Freude geworden. Auf einmal eine Lust geworden. Weil David erkennt so, hier, ich sehe auf dich, du bist hier, du bist mittendrin, ich bin okay jetzt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ins Gebet gehen. Es richtet unseren Blick wieder auf dieses Unvergängliche, auf dieses, was wir uns so in unserem Alltag nicht erkennen können. Es richtet unseren Blick darauf, dass wirklich alles möglich ist und dass Gott auch alles macht, damit es möglich wird. Und schon sitzt er hier in seinem größten Chaos und sitzt da als dieser ruhige Punkt in diesem Sturm. Ja. Alles bewegt sich durch den Wind, außer David. David steht da und bewegt sich kein Stück. Steht fest auf dem Grund und nichts kann ihn wegreißen. Von daher bin ich auch fertig jetzt. Das Thema hatten wir jetzt schon in den letzten Wochen, aber lass uns darauf achten, jeden Tag aufs Neue uns dran erinnern, immer wieder aufs Neue, dass wir sicher stehen, dass wir einen festen Grund haben, dass wir uns nicht zu fürchten haben, vor egal was kommt oder worin wir sind. Und selbst wenn alles so aussieht, als ob alles uns weggenommen wird, heißt es nicht, dass es so kommt. Ja. Das ist ein Riesenproblem, dieses Wenn, Falls und Könnte. So haben wir nicht zu denken. Soll gar nicht in unserem Wortschatz sein. Wenn, Falls und Könnte. Ja, es könnte alles passieren. Ne? Alles Negative. Aber es könnte auch alles Positive passieren. Aber so muss ich gar nicht denken als Mann Gottes. Weil ich kann vor meinem Gott stehen und sagen, alles dient mir zum Guten. Punkt. Ich kann sagen, das wird alles. Fertig. Ich kann sagen, hey, danke Herr. Auch wenn ich mich nicht danach fühle, ich weiß, es ist so, du bist mit mir. Und das Falls und das Wenn und das Aber, das wird auf einmal so gering und so klein. Weißt du, unsere Fantasie ist es, die uns die größten Probleme macht. Unsere Gedankenwelt ist es, die uns in irgendwelche Gegenden führt, die noch gar nicht da sind. Die uns so einen kleinen Pimpf, der mit einem Bogen dasteht und uns beschießt, so riesig vorkommen lässt, wie ein gigantischer Gott, der fähig ist, uns zu zermatschen. Das ist er nicht. Im Endeffekt ist er der kleinste Engel von allen, den Gott gemacht hat. Der Gott wird einen von seinen Engeln schicken und ihm die Macht geben, ihn einfach zu nehmen und wegzusperren, als ob es Papier ist. Und er wird sich nicht wehren können. So genauso wenig, wie er sich jetzt wehren kann, wenn Gott das nicht will. Ja. Und auch unser Fleisch, so stark es auch ist und so laut es auch ist, kann uns im Endeffekt nichts antun, weil der Geist viel stärker ist und viel mächtiger. Ich habe so oft erlebt, dass ich mit einem Problem nicht klarkomme und dann nimmt Gott einfach die Versuchung weg für eine Zeit und ich kann frei gehen, wieder Kraft sammeln und stark machen. Auf einmal ist es so, als ob es nie ein Problem war, ne? Bis ich stark genug bin, wieder Wind zu ertragen. Gott weiß genau, was wir brauchen. Von daher lasst uns lernen, ruhig durchs Leben zu gehen mit der richtigen Perspektive. Herr, in deinem Namen wollen wir leben und in deinem Namen beten, in deinem Namen hoffen und in deinem Namen glauben, weil dein Name steht für das Mächtigste überhaupt. Für jemanden, der gut ist. Für jemanden, der treu ist. Für jemanden, der allmächtig und allwissend ist. Und für jemanden, der bereit ist, alles zu geben. Für uns. Ja, stärke uns darin, dass wir uns nicht gefangen und beladen hier durch den Alltag tragen, sondern dass wir frei durch unseren Alltag gehen. Dass jeder Tag aufs Neue Einfach nur Wohlgeruch ist ein Zeichen von Kraft und Macht. Lehre uns diese Freiheit in dir, Herr, so dass wir frei sind von uns. Hilf uns, mit unserer Gedankenwelt klarzukommen, dass wir Weisheit haben, dort, ja, das Schild richtig einzusetzen, dass wir den guten Gedanken nachgehen und die schlechten dir geben. Ja, gib unserer Seele Ruhe. Bau du unsere Seele auf. Ja, und ruf zu unserer Seele immer wieder, dass du mit uns bist, so dass wir ruhig sind und Frieden haben, selbst da, wo es keinen Frieden geben dürfte. Ein Frieden, der den Verstand übersteigt. Und der Verstand, Herr, der Feind weiß genau, wo er ansetzen muss, um uns zu verwirren, um dich immer kleiner zu machen in unseren Augen. Bis du schließlich so klein wirst, dass es uns nicht mehr möglich scheint, dass du uns retten kannst. Ja, bitte hilf uns. Und bitte gib uns ein Herz mehr und mehr an dein Wort, dich zu suchen, so wie David dich suchte, ja, dass wir dein Wort benutzen, Herr, als zweischneidiges Schwert, dass wir in unsere Gedankenwelt da reingehen und dass dein Wort da drinnen wirklich zerschneidet und uns offenbart, so was wirklich von dir ist und was nicht. Was Mark und was Niere ist, Herr. Bitte hilf uns da immer wieder aufs Neue, so dass wir ja ein Banner sind und ein Zeugnis und ein Licht. Und hilf uns, dieses Zeugnis zu sein für die Menschen in unserem Wirkungskreis, so wie David das. Wo die Leute auf einmal Familie hatten und dein Wort und Anbetung und einen Führer, der sie zu Jahwe geführt hat. Das wollen wir auch. So wie du ein Zeugnis warst für uns, so wollen wir ein Zeugnis sein für andere. Also hilf uns, Herr, und lehre uns, so dass wir uns freuen in der Wüste. Dass auch da unser Lobpreis erschallt und unser Gebet der Hoffnung und des Danks. Ja, du bist ein wunderbarer Gott. Und ich danke dir, dass du wartest auf uns. Herzlich willkommen. Ja, Amen.